Deutschlandfunk. Streitkultur.
Wischen statt schreiben, glotzen statt lesen und surfen statt sprechen? Das ist zugegebenermaßen etwas überspitzt formuliert, aber um diese Gegensätze geht es heute in unserer Sendung. Denn die Streitfrage heißt: Macht Digitalisierung die Schule besser? Am Mikrofon ist Monika Dittrich, herzlich willkommen und wir beginnen mit ein paar kontroversen Stimmen zum Thema.
Digitale Medien gehören an jede deutsche Schule, damit Lehrkräfte moderne Lehrmethoden auch nutzen können.
At Apple, we care deeply about education because we love kids and we love teachers.
Wenn man Computer an den Schulen einführt, werden die Schüler nicht besser. Die schwachen Schüler werden deutlich schlechter. Die guten Schüler, denen wird nicht geschadet, aber die werden auch nicht besser.
Also die Schüler haben mit dem Computer nicht mehr gelernt, aber eben auch nicht weniger.
Wenn jemand zu Ihnen sagen würde, im Jahr sterben 750 Kinder an deutschen Straßen, 2000 werden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Der Straßenverkehr ist so gefährlich, um die Kinder zu bewahren, machen wir keine Verkehrserziehung an der Schule, sondern machen verkehrsfreie Zonen in der Schule. Und wenn sie 18 sind, stellen wir sie an Autobahnzubringer und gucken mal, was passiert.
Macht Digitalisierung die Schule besser? Das ist das Thema dieser Streitkultursendung. Das neue Schuljahr hat in allen Bundesländern begonnen und nun wird es spannend, wie schnell Deutschlands Schulen das Geld aus dem Digitalpakt abrufen. 5,5 Milliarden Euro haben der Bund und zu einem kleinen Anteil auch die Länder im Frühjahr bereitgestellt. Davon können Schulen zum Beispiel Computer kaufen. Sie können Lehrer fortbilden oder für den Internetzugang im Klassenzimmer sorgen. Bleibt aber die Frage, was macht das mit dem Unterricht? Wird der wirklich besser, wenn es in Schulen Tablet, Computer oder interaktive Tafeln gibt? Ist Digitalisierung gut für die Schülerinnen und Schüler? Darüber streiten heute meine Gäste. Aus Baden-Baden zugeschaltet ist Ralf Lankau, Kunstpädagoge und Professor für Mediengestaltung und Medientheorie an der Hochschule Offenburg. Er ist ein Kritiker der Schuldigitalisierung. Guten Tag, Herr Lankau.
Guten Tag.
Und im NDR-Studio in Osnabrück begrüße ich Kai Schmidt, Mathelehrer und Rektor der Oberschule in Uelsen in Niedersachsen. Außerdem ist Kai Schmidt YouTuber und im Netz besser bekannt als Lehrer Schmidt. Auf seinem Kanal gibt es tausende Lernvideos, vor allem zu Mathe-Themen. Mehr als 20 Millionen Mal wurden diese Videos schon angesehen und mehr als 200.000 Menschen haben den Kanal von Lehrer Schmidt abonniert. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Und wie immer in dieser Sendung haben Sie beide als erstes die Gelegenheit, in höchstens einer Minute Ihre Meinung zu sagen. Herr Schmidt, macht Digitalisierung die Schule besser?
Ja, sie macht die Schule besser, weil wir als Lehrer, aber auch die Schülerinnen und Schüler mehr Möglichkeiten haben. Also zum einen sehe ich da, dass wir individueller arbeiten können. Wir können also am gleichen Thema auf verschiedenen Niveaustufen arbeiten. Wir können mit verschiedenen Fragestellungen arbeiten. Wir können differenzierter arbeiten, sowohl in der Inklusion als auch nicht in der Inklusion. Wir können Schüler zu mehr Selbstständigkeit heranziehen und insgesamt den Unterricht auch verändern. Ich denke da an Flipped Classroom oder an offenere Modelle. In der Idealzeit entsteht dadurch vielleicht mehr echte Lernzeit und auch außerhalb der Schule kann ich mir eine gewisse Bildungsgerechtigkeit vorstellen. Ich sehe aber natürlich auch die Problematik, dass das, was dahinter ist, gut sein muss. Das ist mir auch klar.
Vielen Dank, Herr Schmidt, bis hierhin. Und Professor Lankau, Ihre Meinung bitte. Macht Digitalisierung die Schule besser?
Das kann man in der Form so gar nicht beantworten, weder mit Ja oder mit Nein. Die erste Frage oder die erste Antwort, die man geben muss, ist, was bedeutet eigentlich Digitalisierung? Und wenn man dann von Digitalisierung der Schule spricht oder Digitalisierung der Bildung oder Digitalisierung des Unterrichts, muss man im Hinterkopf haben, dass es letztendlich Automatisierungstechniken sind. Das heißt, Inhalte, Informationen werden umgearbeitet, technisch transformiert, damit sie maschinenlesbar werden. Und das steckt eigentlich hinten dran. Das heißt, es geht um eine Kontrolle der Unterrichtseinheiten, eine Steuerung auch der Schülerinnen und Schülern, vor allen Dingen eine Vermessung und eine algorithmische Steuerung des Unterrichts. Und wenn man das versteht als Digitalisierung des Unterrichts, und das sind ja die Konzepte, die jetzt schon akut sind und die auch schon funktionieren, dann muss man sagen, diese Form der Digitalisierung ist sicherlich keine Lösung und keine Option für Unterricht.
Nun ist diese Form der Digitalisierung aber bereits Realität in unserer Welt. Sie durchdringt heute bereits viele oder eigentlich alle Lebensbereiche. Warum sollte man ausgerechnet die Schule davon abschotten, Herr Lankau?
Ich rede nicht davon, die Schule abzuschotten, sondern ich rede davon, dass wenn wir Techniken einsetzen in der Schule oder im Unterricht, müssen wir zwei Dinge berücksichtigen. Das erste ist, wessen Interessen werden hier vertreten, welche Interessen stehen hinten dran. Das heißt, das sind die finanziellen, wirtschaftlichen Aspekte, die man thematisieren muss. Das zweite ist die Frage des pädagogischen Einsatzes von Unterricht. Und da ist meine Option, dass man zum Beispiel in der Lehrerausbildung alle Lehrerinnen und Lehrer in die Lage versetzen muss, damit zu arbeiten. Aber die einzelne Lehrkraft muss entscheiden, für welchen Unterricht, in welcher Schulform, für welches Lebensalter und auch für welchen Unterrichtsstil digitale Medien hilfreich sind. Aber nur als Ergänzung zum Präsenzunterricht und vor allen Dingen nicht verpflichtend.
Herr Schmidt, würden Sie da mitgehen?
Also das Letzte, da gehe ich mit. Sie haben es ja selber mal gesagt, kein Zwang zur Digitaltechnik, das sehe ich genauso. Und das ergibt sich aus dem Unterrichtsalltag einfach. Es gibt Bereiche, da macht eben Technikeinsatz Sinn. Aber es gibt eben genauso viele, da macht es eben überhaupt keinen Sinn. Und man muss dann nicht auf Teufel komm raus die Technik einsetzen. Also ich denke nicht, dass Digitalisierung das Ziel haben sollte, den Lehrer oder die Schule an sich zu ersetzen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man da mit mehr Freiräumen und vielleicht auch mit anderen Konzepten das ganz interessant gestalten kann.
Nun gibt es einige Studien, die besagen, dass traditionelle, also analoge Lernformen zu besseren Ergebnissen führen. Zum Beispiel wird das, was man auf Papier liest, besser im Gedächtnis behalten als das, was man auf dem Bildschirm liest. Es gibt Länder, die drehen das Rad der Digitalisierung in der Schule und im Klassenzimmer wieder zurück. Müssen wir diese Fehler erst noch selber machen?
Ja, wir sind in der Bundesrepublik seit Jahren und seit Jahrzehnten dabei, die Fehler, die in anderen Ländern gemacht wurden, zu wiederholen, in der Schule, auch in der Hochschule. Wir reden ja seit über 30 Jahren über Computer in den Schulen. 1984 kam der erste Spiegelartikel, Alarm in den Schulen und alle müssen an die Rechner. Wir haben sehr viel empirische Daten, dass der Einsatz von Computern an den Schulen nicht positiv ist, keine positiven Effekte generiert. Trotzdem haben wir alle Gerätegenerationen, die PCs und die Notebooks, aktuell die Tablets. Als nächstes kommen die VR-Brillen, also virtuelle Realität oder AR, Augmented Reality. Auch diese Techniken werden in die Schulen kommen, immer mit dem gleichen Argument. Das ist moderner Unterricht, das ist Teil unserer Lebenswirklichkeit. Die Schülerinnen und Schüler lernen besser, sind besser motiviert. Nichts davon ist belegt, im Gegenteil. 2016 hat Andreas Schleicher noch in Sydney formuliert, wir müssen zugeben, dass der Einsatz von Techniken in den Schulen mehr schadet als nutzt. Das Gleiche hat die OECD-Studie belegt über Resilienz, dass insbesondere die schwächeren Schülerinnen und Schüler Nachteile haben, wenn sie in der Schule auch noch an digitalen Geräten oder Bildschirmen arbeiten sollen. Und was für mich völlig unverständlich ist, dass wir auf der wissenschaftlichen Basis und den Studien von über 30 Jahren sehr genau wissen, wie wir gut unterrichten, nämlich konzentriert um die Lehrerpersönlichkeit, einen gut strukturierten Unterricht, eine lernoffene und aufeinander bezogene Lernatmosphäre. Das sind die Parameter, die entscheiden über guten Unterricht. Und die Anzahl der Tablets oder Rechner ist nachgeordnet bzw. irrelevant. Trotzdem fokussieren wir beim Digitalpakt Schule jetzt ausschließlich auf Tablets und WLAN und Infrastruktur, anstatt uns zu fragen, in welchem Unterricht, in welcher Schulform, für welches Lebensalter, für welche Inhalte können wir digitale Medien nutzen. Im Moment funktioniert die Logik nach Anbieterlogik. Die Techniken sind da. Die werden mit großem Lobbyaufwand und politisch begleitet in die Schulen gedrückt, obwohl die pädagogische Seite sagt, wir müssen ganz anders damit umgehen. Wir müssen wesentlich zurückhaltender damit umgehen. Und wo können wir dann durch Präsenzunterricht, durch persönlichen Kontakt, durch Bindung Lernprozesse fördern und initiieren? Und je jünger die Menschen sind, desto sinnvoller ist es, das mit Analoggeräten zu machen. Mhm. Und die ganzen technischen Geräte sehr weit nach hinten zu schieben, ja, im Ansatz.
Lassen Sie uns jetzt nochmal einen Aspekt aufgreifen. Sie haben gesagt, Technik im Klassenzimmer schadet mehr, als dass sie nutzt. Herr Schmidt, wie ist Ihre Erfahrung? Sie stehen jeden Tag im Klassenzimmer. Schadet die Technik?
Also ich fahre seit mittlerweile 4,5 Jahren dieses Konzept Flip Classroom. Ich arbeite mit meinen Schülern mehrerer Generationen mit Lernvideos unterstützend, nicht
das
ausschließlich.
Bedeutet, das bedeutet dieses wichtig, Flip Classroom, das müssen Sie vielleicht nochmal erklären.
Also Flip Classroom, um das kurz zu erklären, ist im Prinzip umgedrehter Unterricht. Das heißt, die Hausaufgabe kann dann beispielsweise sein, schaut euch ein Lernvideo oder ein Arbeitsblatt oder irgendwas an und der Unterricht beginnt dann praktisch direkt mit der Übungsaufgabe. Also da fällt dann dieses Klassische, der Lehrer steht an der Tafel und erklärt etwas. Das fällt dann weg. Und diese Idee hinter diesem Flip Classroom ist, dass es zu mehr echter Lernzeit kommt, weil man diese vorgeschaltete Phase des Erklärens in den Nachmittag geschoben hat. Und ich habe das mit verschiedenen Lerngruppen ausprobiert, auch mit verschiedenen Altern, habe das immer dann auch mit den Eltern besprochen. Und ich muss sagen, also ich kann aus 4 Jahren mit meinen Lerngruppen berichten, dass ich da durchaus wirklich positive Erfolge habe und dass ich gerade auch schwächere Schüler zu guten oder durchschnittlichen Noten geführt habe. Und ich muss immer sagen, es gibt Phasen im Unterricht und auch in der Grundschule, da bin ich ganz bei Ihnen, wo man sagen kann, ja, da ergibt es keinen Sinn und da brauchen wir erstmal die regulären Kulturtechniken lesen, schreiben, rechnen. Da bin ich total bei Ihnen. Ich denke aber auch, wenn es Sinn ergibt, dann brauchen wir die Technik. Ich stelle mir zum Beispiel in der Grundschule dann die typischen Experten vor. Wir haben den Polizisten oder wir haben die Feuerwehr. Und wenn aber dieser Experte nicht greifbar ist, dann ist es doch toll, wenn ich da auf ein Erklärvideo zugreifen kann. Ich denke da jetzt an den brennenden Weihnachtsbaum oder wie ich einen Zebrastreifen überquere. Und wenn ich das dann nutze, um diese in die Thematik einzuführen und das dann hinterher als Lehrer mit der Gruppe dann in der Realität dann entsprechend am Zebrastreifen nachzumachen, dann denke ich, ist das schon eine tolle Sache. Ich sehe aber auch andere Dinge, die heute vielleicht viel wichtiger sind als vor 30 Jahren. Zum Beispiel das Nacharbeiten von Defiziten oder zu Hause Hausaufgaben machen. Wenn ich eine gute Sammlung von Lernvideos zur Verfügung stelle, dann ist das vielleicht auch interessant für Eltern zu sehen, hey, wie machen die das denn in der Schule? Und dann verliert vielleicht so ein bisschen diese Blackbox-Schule und Unterricht auch so ein bisschen dieses Gesicht, weil man sagen kann, ach, so funktioniert das. Ach, das macht ihr in der Schule. Und andersrum kann man sagen, habe ich gute Materialien, dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, hey, da ist ein Kollege, der erklärt das noch besser als ich. Das gucken wir uns mal an, Kinder, vielleicht hilft euch das. Also ich sehe da schon eine Menge Möglichkeiten. Und ich glaube, wir dürfen uns wirklich oder müssen uns auch immer vor Augen führen. Natürlich könnte es eine Option sein zu sagen, wir nehmen die Medien aus der Schule raus oder wir setzen sie nur ganz punktuell ein. Aber wenn die Schule vorbei ist, dann sind die Kinder in dieser Lebenswirklichkeit, die nutzen die Geräte. Und ich denke, Aufgabe von Schule ist es auch immer, die Schüler auf die Zukunft vorzubereiten. Und die Zukunft und das Leben nach der Schule wird ein technisches, Schmidt, ein digitales sein.
Aber Herr Schmidt, da bringen Sie viele Dinge durcheinander. Die Techniken, die wir heute einsetzen, sind in 5 Jahren gar nicht mehr aktuell. Das heißt, wenn ich Kinder heute auf Techniken konditioniere, mit denen wir heute arbeiten, haben sie etwas gelernt, was sie nicht mehr brauchen, wenn sie die Schule verlassen oder wenn sie studiert haben. Das ist ein Argument, das so nicht zählt. Das, was Sie von Ihrem Flip Classroom geschrieben haben, entspricht nicht der statistischen Auswertung von Unterrichtsvorbereitung mit Flip Classroom. Fakt ist, diejenigen, die das Skript lesen oder das Video geschaut haben, sind besser vorbereitet auf den Unterricht. Aus dem Hochschulbereich kann ich nur bestätigen, dass wir dort keine positiven Erfahrungen machen, weil sie brauchen, um mit diesen Medien zu arbeiten, sehr viel Selbstdisziplin. Es gibt eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Studierenden, die das macht, aber ein Großteil ist dazu nicht in der Lage oder auch nicht bereit. Dann kommt es letztendlich wieder auf das Elternhaus an. Das heißt, wenn die Kinder zu Hause betreut werden, auch geschaut wird, dass sie die Hausaufgaben gemacht werden oder dass die Dinge vorbereitet werden. Die Kinder sind dann vielleicht vorbereitet, aber wir verlagern die Verantwortung auch zum Beispiel dessen, was gelesen und gelernt wird, aus der Schule heraus. Der zweite Punkt, den Satz gerade noch zu Ende. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir durch das Schauen von Videos wirklich etwas lernen würden. Das ist nur ein erster Schritt. Wir müssen, um etwas zu lernen, müssen wir es tun und müssen darüber diskutieren, müssen das Ganze miteinander besprechen. Und es gibt gerade zum Beispiel für den Mathematikunterricht, was ja Ihre Profession ist, sehr viele Untersuchungen, dass dieses Rechnen miteinander, das Nachvollziehen und Schauen ungeheuer wichtig ist.
Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Streitkultur. Heute zur Frage, ob Digitalisierung die Schule besser macht. Herr Schmidt, wenn man sich Ihre Lernvideos im Netz anschaut, dann ist das ja auch so eine Art Frontalunterricht. Sie stehen da und erzählen was oder sie zeigen, wie man eine bestimmte Rechenaufgabe löst. Die Schüler können nicht nachfragen, nicht nachhaken. Es gibt kein Gespräch. Warum soll das funktionieren?
Also die Frage ist immer, wie ich das Video, also in diesem Fall das Video, entsprechend im Unterricht verwende. Ich kann es zu Hause als Nachhilfe oder als Werkzeug für die Hausaufgaben benutzen. Ich kann es zum Lernen benutzen. Und dass das ganz gut angenommen wird, hat ja unter anderem auch der Rat für kulturelle Bildung vor 2 Monaten nochmal festgestellt, der also über 1000 Jugendliche befragt hat und dort 73% der Jugendlichen angegeben haben, dass sie eben mit diesem Medium lernen oder sogar gesagt haben, dass sie das als Leitmedium verstehen. Und ich glaube, wenn die Schüler da schon sind, dann ist es eben ein ganz kurzer Weg zu sagen, hey, das können wir doch auch nutzen, das können wir auch für die Schule nutzen. Und ich kann Ihnen also gesichert sagen, ich bekomme hunderte, wenn nicht tausende Kommentare am Tag von Menschen, von Zuschauern, die mir dann unter die Kommentare schreiben, ich habe was gelernt, das hat mir was gebracht, ich habe eine gute Arbeit geschrieben, ich habe es verstanden. Und allein gestern, um die Zahl mal zu senden, ich habe sie extra rausgesucht, gestern haben 94.271 Menschen meine Videos gesehen. Also es muss den Bedarf ja geben.
Wir reden auch nicht über den Bedarf, sondern wir reden über das, was Sie mit diesen Videos machen, beziehungsweise auch welche Märkte Sie bespielen. Wir reden aber auch darüber, welches Lernverhalten Sie Ihren Schülerinnen und Schülern damit auch antrainieren. Ein Satz noch zum Rat für kulturelle Bildung. Wenn solche Statistiken und Zahlen veröffentlicht werden, sollte man sehr genau schauen, wer hinten dran steht. Die ganze Bildungsdiskussion wird sehr stark mit Propagandamaterial versorgt. Und dieser Rat für kulturelle Bildung, da müssen wir wirklich gucken, wer das Ganze finanziert, welche Interessen dran hinten dran stehen. Das Gleiche ist beim Bündnis für Bildung. Schauen Sie einfach auf die Leute, die dort spenden, die dort beteiligt sind. Wir müssen im Hinterkopf
haben. Sie meinen, das ist industriell gesteuert? Da gibt es eine Absicht dahinter?
Ich meine, Sie können es auf der Bertelsmann-Seite nachlesen. Bildung ist ein Markt mit Milliarden Umsätzen. Und die digitalen Umsätze von Bertelsmann sind mittlerweile fast bei 50% oder schon drüber. Und dort unter Strategie steht auch explizit, dass der Bildungsmarkt bespielt wird, zusammen mit amerikanischen Anbietern, das, was wir Global Education Industries nennen, also die weltweite Versorgung von Bildungseinrichtungen mit standardisierten, digitalisierten Material. Und wir tun in Deutschland im Moment so, als würden wir beim Digitalpakt Schule nur darüber diskutieren, dass die Schulen besser technisch ausgestattet werden, dass es Tablets-Klassen gibt, dass dann alle Schulen WLAN haben und solche Dinge. Wir sind aber im Prinzip in dem Fall nur Dienstleister für eine IT-Wirtschaft, die im zweiten Schritt versucht, möglichst viel zu automatisieren. Das, was Sie bei Apple Education nachlesen können, das, was Sie bei Facebook Summit Learning nachlesen können. Das heißt, Automatisierungstechniken, wo jetzt im ersten Schritt die Lehrer anfangen mit Videos und auch die Schüler, das machen sie ja auch, Herr Schmidt, mit im Abspann ihrer Videos. Sie wollen dann den Daumen nach oben und die Schüler sollen auf ihre Websites gehen. Sie argumentieren mit Klickzahlen. Aber das sind alles wirtschaftliche Verwertungsfaktoren. Sie bedienen im Prinzip einen Markt, einen ökonomischen Markt, der mittelfristig zum Ziel hat, möglichst viel zu automatisieren. Nicht nur in der Schule, sondern auch in der Kita und auch in der Hochschule. Wenn Sie die Bildungscloud vom Hasso-Plattner-Institut im Hinterkopf haben und das, was Christoph Meinl dazu sagt, dass nämlich alle Lerndaten von der Kita über die Schule, über Studium und Weiterbildung in einer Cloud zentralisiert werden sollen, weil dort dann drinsteht, was wir gelernt haben, was wir können und was uns noch fehlt für die Weiterqualifikation, dann müssen wir diese Diskussion jetzt führen, weil im Moment führen wir Techniken an den Schulen ein, die technische Infrastruktur zur kompletten Vermessung der Schulen generiert. Und wir öffnen die Schulen für internationale Konzerne, um mit Schülerdaten zu arbeiten. Und das ist der Punkt, den wir ansprechen müssen, wenn wir davon reden, dass wir jetzt mit dem Digitalpakt Schule eine Infrastruktur schaffen mit WLAN, das heißt dem permanenten Rückkanal für Daten, und mit Anbietern wie Microsoft und Google und Apple und Facebook. Das heißt, alles Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle auf unseren Daten aufbauen. Mir geht es nicht gegen die Technik. Ich habe keine Probleme mit Digitaltechnik. Ich habe Probleme mit den Geschäftsmodellen und mit dem Rückkanal für Schülerdaten. Und an der Stelle müssen wir andere Konzepte entwickeln.
Herr Schmidt, wollen Sie darauf antworten? Sie sind ja Lehrer, YouTuber und Rektor einer Schule. Sehen Sie diese Gefahr durch den Digitalpakt, durch die Digitalisierung, dass Unternehmen in die Schulen hineingreifen?
Also ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Was ich auch als große Aufgabe sehe und was ich hoffe, dass was in Deutschland vielleicht auch ein bisschen schneller geht, ist, das sind die Bildungsinhalte, die Bildungsserver oder die Schulcloud, wie wir das nennen. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Ja, Datenschutz wird ein großes Thema, genauso wie Profile, Big Data oder Data Science, wie man es jetzt ja neu nennt. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich denke aber, jetzt ist der Zeitpunkt, eigentlich schon ein bisschen zu spät, aber jetzt müssen wir uns hinsetzen, und zwar nicht landesweit, sondern deutschlandweit, und sagen, so, wie gestalten wir das in Deutschland? Was ist der Bereich, wo wir sagen, ja, diese Inhalte, die sind gut, die nehmen wir und dann stellen wir sie kostenlos für die Schulen, für die Schüler, werbefrei und alles, was dazugehört, entsprechend zur Verfügung, um uns eben wirklich dann in dem Fall von verschiedenen Konzernen oder sonstigen Bildungsgestaltern da wirklich unabhängig zu machen. Da bin ich wirklich ganz bei Ihnen.
Dann müssten Sie doch als Schulleiter als erstes YouTube verlassen und sagen, dort publiziere ich nicht, sondern Sie sorgen jetzt in Ihrem Bundesland und mit Ihrer Schulverwaltung dafür, dass der Bildungsserver aufgebaut wird, dass die Schulen dort Speicherplatz bekommen, dass sie dort eine Videoplattform aufbauen können, auf die die Schüler und die Lehrer zugreifen können. Das ist ja der Punkt, den ich auch schon länger fordere. Wir werden natürlich auch digitale Medien zur Verfügung stellen müssen auch, oder auch wollen, allerdings zu komplett anderen Konditionen. Das heißt, das, was die Wirtschaft ohnehin schon macht, nämlich wieder geschlossene Netze aufzubauen, Stichworte sind Hybrid-Cloud oder Edge-Computing, weil wir wissen, wenn wir mit irgendwelchen Daten ins Netz gehen, lassen sie sich nicht schützen. Das heißt, der erste Schritt, bevor wir überhaupt mit digitaler Infrastruktur an den Schulen arbeiten, heißt, wir bauen eine Infrastruktur auf, das, was man früher Intranet genannt hat und jetzt Edge Computing oder Hybrid Cloud, bei denen wir gewährleisten können, dass wir innerhalb der Schule oder der Gemeinde oder vielleicht auch beim Bundesland Daten austauschen können mit entsprechenden verschlüsselten Zugängen für Lehrer und auch für Schüler, wenn das sinnvoll ist, abgekoppelt von dem, was wir Internet nennen. Weil wir sollten doch nicht so argumentieren, dass wir das Internet brauchen zum Unterrichten. Der zweite Punkt ist, und das ist etwas, was mir als Philologen natürlich ganz wichtig ist, Bildungsbiografien beruhen auf Lesefähigkeit, auf Konzentrationsfähigkeit. Was wir in den Schulen vermitteln müssen, ist, dass Schülerinnen und Schüler konzentriert und aufmerksam lesen und darüber reflektieren, und zwar auf der sprachlichen Ebene. Je mehr Bilder wir vorgeben und je mehr Anleitung, ich habe mir einige Ihrer Videos angeschaut, je mehr ich sehe, desto weniger muss ich selbst imaginieren, desto weniger muss ich selbst tun. Und unsere Aufgabe in der Schule und dann auch im Studium ist, aus den Bilderwelten, aus denen wir als Kinder und Jugendliche kommen, stärker in die Buchstabenwelt hineinzuwachsen. Wir müssen auch im Bildungsprozessen das Lesen, und zwar das konzentrierte Lesen mit Büchern und auf Papier, die Stavanger-Erklärung hat es ja explizit ausgeführt, verstärken und intensivieren.
Herr Schmidt, weg von YouTube, wäre das eine Lösung für Sie, eine Alternative?
Also das, ich sag mal, sich an einer Bildungscloud zu beteiligen, das ist für mich gar keine Frage. Aus der Sache heraus schon. Ich bin auch beim Lesen ganz klar dabei. Natürlich ist Lesen eine Grundvoraussetzung. Aber ich glaube, man muss auch immer sehen, welche Vorteile eben auch das Audiovisuelle bringt. Wir haben einfach die Inklusion heute. Und Lesen ist eben auch für einen Teil von Schülern einfach abschreckend und besonders anstrengend. Und wenn wir die Möglichkeit haben, mit anderen Möglichkeiten, und das ist ja auch nicht neu, mit Bildern zu arbeiten, dann kann das ein Gewinn sein. Und ich habe es eingangs eröffnet. Also ich finde diese Kernaussage, alles was hilft, ist gut. Das ist einfach so ein Satz, wo ich denke, ja, das funktioniert auch. Wenn ich da 2, 3 Schüler habe, die eben wie auch immer mit einer anderen Methode besser klarkommen, um diesen Inhalt zu erfassen, um dann möglicherweise hinterher in der Gruppe darüber zu sprechen oder Ideen zu entwickeln. Wenn das der Zugang ist, ja, dann hat es doch geholfen, dann ist es doch gut.
Aber ich würde trotzdem gerne nochmal von Ihnen wissen wollen, würden Sie weggehen von YouTube? Denn das ist ja auch ein Faktor, warum Schüler und Schülerinnen das vielleicht unterhaltsam und cool finden, dass sie ausgerechnet bei YouTube sind und nicht bei einem Schulserver.
Also ganz klar, wie gesagt, also eine Beteiligung am Schulserver kann ich mir gut vorstellen. Ich denke auch, dass YouTube auch irgendwann ein Ablaufdatum hat. Das heißt, irgendwann wird sich das von ganz alleine auslaufen. Im Moment haben wir aber einfach diesen Effekt, dass ein Großteil der Schüler eben auf dieser Plattform ist und im Moment ist sie gefragt. Und ich denke, das wird sich in ein paar Jahren dann auch wieder geändert haben.
Wir sind fast am Ende dieser Sendung, in der es nicht darum geht, dass Sie beide am Schluss einer Meinung sind. Aber gibt es vielleicht das eine oder das andere Argument der Gegenseite, das Sie heute überraschend oder plausibel fanden? Herr Schmidt.
Also eine Sache, die ich mitnehme, wo wir da zusammenkommen, das ist die Sache mit dem Bildungsserver. Also nennen wir ihn den unabhängigen Bildungsserver. Ich glaube aber auch, dass das insgesamt schon die Richtung ist, in die es mal hingeht. Für meinen Geschmack geht es da allerdings ein bisschen zu langsam. Und dass das Ganze einen vernünftigen Unterbau braucht und dass das Ganze Inhalte braucht, die natürlich pädagogisch vernünftig aufgebaut sind, ja, da kann ich mitgehen, klar.
Und Herr Lankau, gab es ein Argument von Herrn Schmidt, das Sie überzeugt hat?
um ehrlich zu sein, nicht so wirklich. Wobei das eigentlich nur die Bedingung ist, um weiter im Gespräch zu bleiben, um nach vernünftigen Lösungen zu suchen. Weil nach meiner Vorstellung muss an den einzelnen Schulen gearbeitet werden. Auch dort müssen Konzepte entwickelt werden. Wir als Hochschule können Vorschläge machen, auch auf der technischen Ebene zum Beispiel. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich mit den Vorstellungen von Herrn Schmidt noch nicht so richtig ganz konform. Aber das war, glaube ich, auch nicht zu erwarten.
Das war auch nicht das Ziel dieser Sendung. Und wir hören, es bleibt ein kontroverses Thema. Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Bereitschaft, hier miteinander zu diskutieren. Das war die Streitkultur im Deutschlandfunk mit Ralf Lankau, Professor für Mediengestaltung und Medientheorie an der Hochschule Offenburg, und dem Schulleiter, Mathelehrer und YouTuber Kai Schmidt. Mein Name ist Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.